Turned Around, der Podcast für Transformation und Turnaround Management mit Rüdiger Tibbe, Michael Hetzstück und wechselnden Gästen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Turned Around. Heute betone ich das Wort Podcast mal besonders, denn manche von Ihnen werden es schon mitbekommen haben. Dieser Podcast hat Geschwister. Um Turned Around herum ist in den letzten zwei Jahren ein Ökosystem für Transformations- und Turnaround-Management entstanden, das Expertenteams, Critical Missions und eine Akademie umfasst. Falls Sie als Unternehmer Ihr Team transformationsfest machen oder als Finanzinvestor die operative Exzellenz in Ihren Portfoliounternehmen voranbringen wollen oder vielleicht auch selbst eine zweite Karriere im Bereich Turnaround-Management starten möchten, dann könnten diese knapp 30 Minuten Turned Around gut investierte Zeit für Sie sein. Der Kopf hinter dem Turned Around-Ökosystem ist mein Co-Host Rüdiger Tibbe. Ihn werde ich fragen, warum er glaubt, dass Systeme die richtige Antwort auf operative, strategische und finanzielle Herausforderungen in Unternehmen sein können. Ich freue mich auf unser Gespräch, lieber Rüdiger.
Ja, erstmal recht schönen guten Morgen. Ich freue mich auch.
Herr Rüdiger, obwohl du dich seit mehr als 25 Jahren in der Restrukturierungsszene bewegst, blickst du ja ziemlich kritisch auf deine Zunft bzw. die Art und Weise, wie in Deutschland häufig restrukturiert wird. Du hast deine Kritik einmal folgendermaßen formuliert, ich zitiere, PowerPoint statt Power, Tempo statt Tiefe, daran scheitern viel zu viele Projekte. Was genau meinst du damit?
Also ich meine zum einen damit, dass in der Restrukturierung nicht tief genug gebohrt wird. Es ist häufig der Fall, dass nur die finanzwirtschaftliche Seite restrukturiert wird. Die Finanzwirtschaft ist wichtig, doch sie ist nur der Rückspiegel und du läufst der Zeit hinterher. Das heißt, du löst mit einer finanzwirtschaftlichen Sanierung das eigentliche, das originäre Problem nicht. Und das meine ich damit, dass man eben viel tiefer einsteigen muss, wenn man ein Unternehmen nachhaltig restrukturieren möchte. Tut man das nicht, dann kommt es zu den sogenannten Restrukturierungsschleifen. Haben wir ja schon öfters gesehen und sehen es auch aktuell. Und das liegt einzig und allein daran, dass eben die Restrukturierung nicht tief genug geht.
Der andere Punkt, PowerPoint statt Power, der geht ja eher in die Richtung auch zu viel Konzept, zu wenig machen, oder?
Ja, genau. Wir sagen ja, where the proof is in the execution. Also, dass man wirklich tief einsteigt in der Umsetzung. Das setzt natürlich voraus, dass ich die entsprechende Erfahrung habe und das machen kann und weiß, wo ich überhaupt hinlangen muss. Und wenn ich das nicht beherrsche, dann verlagere ich mich eben mehr auf PowerPoint. Und das ist ja auch in Ordnung, wenn es dann später umgesetzt wird. Da fühlen sich aber die Unternehmen dann häufig allein gelassen, beziehungsweise können es gar nicht nachvollziehen. So scheitern dann eben diese Projekte in der Umsetzung.
Was passiert, wenn echte Veränderung ausbleibt, hast du selbst beobachtet und neulich auch im Turnaround-Newsletter auf LinkedIn am Beispiel von Webasto nacherzählt. Dort hast du das Bild einer Restrukturierung gezeichnet, die zu langsam und nicht umsetzungsorientiert genug gewesen ist und jetzt angeblich laut deiner Meinung zu einer Strukturkrise geführt habe. Da hast du viel Aufmerksamkeit bekommen, einiges Lob, aber ich habe auch mitgekriegt, dass du auch ein paar Mal auf die Mütze gekriegt hast dafür, oder?
Ja. Mit diesem Newsletter, der beschäftigt sich ja mit allgemeinen Themen im Bereich Transformation und Turnaround Management. Und dann bin ich per Zufall mal in einem Gespräch darauf angestoßen worden, macht ihr eigentlich so keine Analysen, mal so Klartext. Ja? Und da haben wir gedacht, na, eigentlich nicht schlecht. Und so ist Tibbes Klartext entstanden. Und ja, da haben wir viel Zuspruch bekommen, aber natürlich auch Kritik bis zu dem Punkt, ob ich nicht bereit bin, das wieder komplett runterzunehmen. Also es werden dann schon harte Diskussionen geführt, wobei ich das ziemlich entspannt sehe, weil es ist ja kein Fingerpointing in dem Sinn, sondern eine ganz sachliche Analyse der Situation basierend auf öffentlich zugänglichen Daten. Webasto, Bayer, das sind alles Münchner Burm und ich bin ein Münchner. Webasto ist nicht weit weg vom Isartal. Und die Welt hier ist klein. Ja, also so gesehen kenne ich natürlich auch Leute dort. Es ist also alles faktenbasiert. Und was ich da eben in dem Bericht geschrieben habe, der Hauptpunkt ist einfach die Zeit. Und das stelle ich allgemein fest, wenn du das mit früher vergleichst, die Restrukturierungsdauer hat sich drastisch erhöht. Was früher 1,5 Jahre waren, 2 Jahre maximal, wird heute das Doppelte, locker. Und da sage ich, verliert man sehr viel Geld und das kostet ja auch die Berater, diese Heeresscharen an Beratern, das sind ja nicht nur Unternehmensberater, das sind ja Anwälte, alles Mögliche dran, die bleiben ja, die gehen ja nicht weg in der Zeit. Die Kosten erhöhen sich drastisch und von daher ist es aus meiner Sicht eben wichtig, auch für die innere Ruhe im Unternehmen. Ja, du musst einen harten Cut machen, tief und schnell. und dann das Unternehmen wieder aufbauen, dass dann die positiven Dinge wieder losgehen. Und diese permanenten Restrukturierungen, in denen sich Unternehmen befinden, die halte ich schlichtweg für falsch. Das ist einfach vom Geschäftsmodell her ein falscher Ansatz.
Woran liegt es denn, dass gerade bei Restrukturierungen, bei denen es ja um die Wurst geht, oft so zögerlich reagiert wird, beziehungsweise dass es so in die Länge gezogen wird? Was ist deine Erklärung dafür?
Unsicherheit, Unerfahrenheit, Haltung, Verantwortungslosigkeit, Disziplin, Konsequenz. Diese alten Attribute gibt es nicht mehr. Oder es sind so Dinosaurier, die noch rumlaufen in der Wirtschaft, die haben das noch verinnerlicht. Aber das ist ja nicht mehr vorhanden. Ja. Und es wird immer der Grund für eine Situation woanders gesucht, nie bei sich selbst. Jetzt, keine Ahnung, es ist Corona, Ukraine, Gaza, Papstwahl, das sind dann Gründe, warum ich hier nicht vorankommen kann. Ja. Und das ist natürlich sehr bequem und wird, was früher auch nicht der Fall war, heute von den Stakeholdern akzeptiert. Warum? Weil sie alle aus der gleichen, ja, die gleiche Herkunft haben. Ja, also wenn man hinschaut, was mit der Gesellschaft passiert ist, in die Grundschule, Gymnasium, universitäre Ausbildungen, Unternehmen, das ist ja alles im Vergleich zu früher sehr entkrampft. Und um es mal milde zu sagen, dieser Druck ist nicht mehr da, wenn die in der Schule, wenn irgendwas nicht passt, dann holen die Eltern, sie schalten sofort einen Rechtsanwalt ein. Wenn das Kind nicht funktioniert, kommt es ins Ausland. Die Menschen müssen keine Hürden mehr nehmen. Ja, das wird alles komfortabel gemacht. Und das setzt sich natürlich fort und ist auch in den Unternehmen. Ja, das muss man mal ganz klar sagen. Und dadurch entsteht es. Dann sagt man, okay, hier ist die in die Sondersituation eingetreten. Die konnten wir nicht vorhersehen. Deshalb verzögert sich jetzt alles oder wird teurer oder was auch immer.
Ich sehe da einen Punkt bei Restrukturierung, Rüdiger. Da muss es ja schnell gehen. Hit hard and fast. Jetzt sprechen wir hier im Podcast ja oft auch über Transformationsprojekte, die ja eigentlich eher ein Mittel- oder Langstreckenlauf sind. Ist es dort auch problematisch, dass nicht schnell genug umgesetzt wird? Weil dort muss man sich ja eigentlich die Zeit nehmen, durchdachte Konzepte umzusetzen, immer wieder zu readjustieren, um dann in die Zukunft zu kommen.
Ja, aber auch dort musst du einfach Speed aufsetzen, weil sonst, wenn sich das zu lange hinzögert, dann verlieren auch die Truppen, dann die Lust und die Motivation. Dinge, die du schnell umsetzt, die sind erfolgreich. Und alles, was sich ewig hinzieht, ist ja oft eine Sache von Unentschlossenheit, Unwissenheit, Unklarheit. Wenn ich aber klar bin, was ich machen möchte, wenn ich jetzt, wann dann? Warum ziehe ich es dann nicht sofort durch? Warum will ich es noch länger warten? Das gilt für die Transformation genauso.
Jetzt merkt man ja, wie engagiert du da bei der Sache bist oder wie engagiert du deine Thesen vertrittst. Und das erklärt ja auch ein Stück weit auch, warum du selbst dein eigenes Berufsbild oder Unternehmerbild ein bisschen verändert hast in den letzten Jahren. Jetzt darf ich ja verraten, dass du deinen Arbeitsschwerpunkt zunehmend darauf gerichtet hast, deine Perspektive, deine Erfahrung in dein Netzwerk einzubringen. Deine Sichtweise, auch von dem wir gerade sprechen, von dem dieser Podcast und der Newsletter nur ein Teil sind, das Turnaround-Ökosystem. Dazu gehören Turnaround-Taskforces, ein On-Demand-Schnellhilfeprogramm für kritische Missionen sowie die Engine Room Academy. Mit deiner Kritik an der Umsetzungsqualität lehnst du dich ja ziemlich weit aus dem Fenster, nicht jeder teilt deine Sichtweise. Umso mehr musst du ja dann mit den Taskforces, die du in Unternehmen entsendest, und es sind in der Regel ein halbes Dutzend Taskforces, die parallel im Einsatz sind, da musst du liefern, was du postulierst, also echten Wandel. Wie sind denn diese Taskforces ausgestaltet, damit wirklich zum Ende eurer Projekte tatsächlich Power statt PowerPoint auf die Straße kommt und du dann nicht an deinen eigenen Ansprüchen scheiterst?
Ja gut, die Taskforces sind ja eigentlich der Ursprung des Business-Modells. Und da war es von jeher so, weil ich ja schon immer gesagt habe, die Umsetzung ist das Entscheidende, dass es mit der Auswahl der entsprechenden Taskforce-Mitglieder beginnt. Das ist das Entscheidende. Und da haben wir schon von jeher allergrößten Wert drauf gelegt, auf die Auswahl der Truppe. Der sehr selektiven Auswahl hat es gestartet. 2017, 18 haben wir damit begonnen, das Onboarding noch zu intensivieren. Das heißt, wir treffen uns heute, wenn es ein normales Projekt ist, nachdem das Team zusammengestellt wurde, eine Woche vor dem Kickoff, bei größeren Unternehmen sind es sogar 10 Tage, 14 Tage, um uns einzuspielen. Kannst dir vorstellen, wie ein Trainingslager der Nationalmannschaft, nur nicht in Herzogenaurach, sondern in München. Und da sind wir eben zusammen und versuchen uns auf das Thema einzustimmen in diesen verschiedenen Bereichen. In den meisten Fällen bekommen wir auch schon vom Unternehmen entsprechende Daten und Informationen, sodass wir uns hier ein bisschen einschwingen können. Das halte ich für einen der Erfolgsfaktoren bei uns. Nämlich, wenn wir ins Unternehmen reinkommen, sind wir bereits eingespielt. Wir müssen nicht erst anlaufen und warm werden und sind da eigentlich schon recht gut in den Themen drin und können dann sofort reingehen. Und jetzt muss man halt wissen, unsere Teams sind jetzt nicht so ausgelegt, dass wir, sagen wir mal, nur Konzepte erstellen, sondern es ist mehr oder weniger so ein Shadow-Management. Die Teams sind interdisziplinär, also aus verschiedenen Bereichen, Finance, Operations und dort haben wir da Entwicklung und Supply Chain, Einkauf, Manufacturing. Und dann gehen wir eben rein und Shadow-Managen mehr oder weniger. Und da ist es eben sehr wichtig, dieses Schnittstellenmanagement zu beherrschen. Und da, glaube ich, haben wir durch die jahrelange Erfahrung eine sehr hohe Kompetenz und können da eben sehr schnell feststellen, an welcher Schraube wir jetzt im Moment dann mehr drehen müssen und wo es jetzt reicht.
Die Herausforderung bei Taskforces und Interim-Managern ist ja immer die, ihr bringt die Saat aus, aber langfristig ernten müssen sie natürlich die Leute in den Organisationen selbst, die Bestandsmanagements oder die neuen Manager, die übernehmen. Wie stellt ihr denn sicher, dass ihr mit euren umsetzungsorientierten Sprints, die ein paar Monate dauern, dann tatsächlich auch eine Übergabe hinbekommt, dass kein Strömungsabriss erfolgt nach solchen Projekten, was ja immer auch ein Kritikpunkt ist an diesen Konzepten?
Ja gut, woher kommt dieser Strömungsabriss in der klassischen Dienstleistung? Einfach dadurch, dass Teams reinkommen, dann gewisse Konzepte ausarbeiten, die dann werden präsentiert, aber dann gehen die Teams wieder. Und bei uns ist es halt, wir sind integriert in die Teams des Kunden. Also wir gehen ja auch ins Organ, also der Geschäftsführung oder Vorstand, und übernehmen aber auch dann in den Hierarchien drunter Führungsverantwortung, wenn es gewünscht und zugelassen wird. Und dadurch haben wir schon gewissermaßen sichergestellt, dass ein Know-how-Transfer stattfindet und die Mitarbeiter, zumindest die mit denen wir direkt zusammenarbeiten, sehr gut wissen, was wir machen, in welche Richtung wir wollen, weil sie eben bei der ganzen Entstehung und bei der Umsetzung mit dabei sind. Zweiter Punkt ist jetzt, es kam im letzten Jahr auf, dass uns ein Kunde gefragt hat, also genau mit dieser Frage konfrontiert hat, was tun wir denn überhaupt? Ja, also wir haben die Befürchtung, dass das abreißt, wenn wir draußen sind und was man denn tun könnte. Und so ist eben die Engine Room Academy entstanden. Da haben wir gesagt, okay, dann müssen wir über die Mitarbeiter des Unternehmens, die im Projekt direkt involviert waren, hinaus eben auch noch weitere Personen entsprechend trainieren. Und in dem Fall sind es 180 Leute, die jetzt verschiedene Programme durchlaufen. Das sind aber jetzt keine Teaching Lessons, vielleicht 10%, wo man also die Basics bekannt geben. Aber eigentlich ist es auch wieder sehr stark hands-on, praxisorientiert am lebenden Objekt, dass eben die Mitarbeiter sehen, was wir jetzt in diesem Projekt bei diesem Kunden genau machen und was es bewirkt hat und wie wir in der Zukunft weitermachen müssen.
Die Herausforderung ist es ja, dass ihr einerseits einen starken Impuls setzt, dieses Hit Fast and Hard, wie du es beschrieben hast, auf der anderen Seite die Organisation aufnahmefähig machen wollt, den Staffelstab aufzunehmen. Wie radikal und unbequem darf denn eine Restrukturierung sein, dass sie nicht Schock und Widerstand auslöst in der Organisation, sondern die immer noch aufnahmefähig und auch adaptionsfähig hält, dann weiterzumachen, wenn die Restrukturierer raus sind?
Also eine Restrukturierung muss richtig wehtun. Eine Transformation vielleicht nicht ganz so stark, aber eine Restrukturierung muss richtig wehtun. Und das macht auch überhaupt nichts. Das ist wichtig. Das ist einfach so der Entwicklungsprozess. Was aus meiner Sicht oft übersehen wird, ist die Klarheit und die Kommunikation. Sobald die Mitarbeiter, die Betroffenen wissen, es wird uns hart treffen, sind sie darauf vorbereitet, sie können damit umgehen, in der Regel nicht alle, aber sie können damit umgehen. Und das ist auch so in der Psychologie verankert, dass sobald ich eine Situation kenne, kann ich als Mensch wesentlich leichter damit umgehen. Schlimm ist es, wenn Menschen in Unsicherheit gewogen werden, Management kommuniziert nicht, keiner weiß, was los ist, dann kommt Unzufriedenheit, Frustration, die Guten gehen und so weiter, weil sie einfach nicht wissen, wie geht es mit dem Unternehmen weiter, geht es uns wirklich so schlecht oder was ist los? Und das ist halt auch dann für die Psyche nicht gerade förderlich. Da werden Menschen auch dann krank, Menschen, die halt einfach nichts machen können. Also stell dir vor, du bist in einem Unternehmen und bist in der Produktion, kommst in der Früh und gehst am Nachmittag wieder und machst deinen Job machst ihn sehr gut, aber du hast vielleicht eine Belastung, eine finanzielle Belastung privat und du weißt nicht, wie es weitergeht. Ja, und das zermürbt Menschen. Und darum muss man immer dafür sorgen, und das ist, habe ich vor vielen Jahren gelernt und wird ja auch dann teilweise von einigen Unternehmen auch gelebt, sag die Wahrheit. Ja, also einfach schaff Klarheit. Das ist eine Riesenverantwortung, weil sobald ich transparent bin, bin ich natürlich auch trackable. Also man kann nachvollziehen, was da passiert ist und ob es sich in die richtige Richtung entwickelt hat, ob es erfolgreich war oder nicht. Wenn ich sowas mache, muss ich schon sehr davon überzeugt sein, dass es auch funktioniert. Aber es ist halt einfach für die Menschen extrem wichtig. Da legen wir auch größten Wert drauf, dass wenn wir kommen, zum einen mal jeder weiß, wer wir sind, was wir tun, was wir machen, warum wir da sind und wie so der ganze Entwicklungsprozess während des Projekts auch voranschreitet.
Deutlich weniger umfassend ist ja die zweite Säule des Ökosystems. Ich nenne es mal die Einzelkämpfer, die On-Demand-Experten, würdest du wahrscheinlich sagen, heißt es wirklich. In welchen Situationen können denn Einzelkämpfer bessere Ergebnisse erzielen als eine kombinierte Taskforce aus verschiedenen Leuten mit unterschiedlichen Hintergründen?
Also meine Antwort darauf ist, können sie eigentlich gar nicht, weil das ist ja auch der Grund, warum wir mit Teams immer kommen im Vergleich zu einem CRO. Und dann wird gefragt, ja, warum brauchen Sie denn jetzt ein Team? Meine Antwort ist dann immer lapidar, ja gut, Sie haben ja auch mehr Manager gebraucht, um das Unternehmen in die Situation zu führen, dass wir beide uns jetzt unterhalten. Das ist normal, dass Sie einfach ein kleines Team benötigen. Anders funktioniert es gar nicht, ja, weil Sie müssen ja vielen Menschen kommunizieren, an vielen Schrauben drehen, in verschiedenen Disziplinen, Finance, Operations, Supply Chain. Und da ist es halt wichtig, dass man als Restrukturierer, der da reingeht, ein Team seines Vertrauens bei sich hat. Weil ich habe ja keine Hausmacht dort beim Unternehmen. Wenn ich allein bin, ist die Durchdringungschance relativ gering. Wenn ich ein Team meines Vertrauens mitbringe, ist die Chance sehr hoch. So, und jetzt zurück auf die einzelnen Interim-Manager. Da sind wir halt angesprochen worden, auch wieder von Kunden, im Nachgang zu einem Projekt, ja, sie benötigen jetzt in dem Bereich für ein ganz spezielles Thema eine Person, wir wollen jetzt da kein Team und so weiter. Ja, sag ich, dafür braucht man auch kein Team. Da ging es also um Cash-Pooling. Und dann haben wir gesagt, okay, überlegen wir mal, wie wir das machen können. Und haben das langsam aufgebaut und haben jetzt heute nach einem knappen Jahr wir nennen die dann Interim Executives im Einsatz, also für ganz spezielle Situationen, jetzt nicht Leiter Finanzbuchhaltung und sowas, also wirklich ganz, ganz spezielle Themen, wo eben beim Unternehmen der Schuh drückt und wo man auch weiß, ja, das kann eine Person einfach durch die Erfahrung, die sie aus dem Bereich mitbringt, kann da eben entsprechend unterstützen.
Welche Themen sind das?
Also wir haben jetzt aktuell im Liquiditätsmanagement, also Cash Pooling, dann Supply Chain, und wir haben jetzt ein Projekt, das ging als Single Interim Executive, ging das los, also mit einer Person, mittlerweile sind es aber auch schon wieder drei, weil es einfach nicht geht. Ja, und der Kunde sieht, der Mensch, da können wir richtig was bewirken, aber wir haben halt zu wenig Power, zu wenig PS. Das Thema, das wurde ausgelöst durch die US-Tarife, also durch die Zollsituation in den USA. Kanadischer Zulieferer, der eben gefragt hat, was können wir denn da tun? Wir sehen uns hier mit einem riesen Problem konfrontiert. Wir haben Arbeitsgänge für unsere Produkte in Kanada, in USA und in Mexiko. Das Produkt wird durch die Gegend geschippt. Wir haben erst vor 18 Monaten ein Riesenprojekt mit der großen Beratungsgesellschaft im Bereich Supply Chain abgeschlossen. Da ist so eine gewisse Diversifikation entstanden, geografisch. Und jetzt fällt uns das auf die Füße. Was können wir tun? Ja, und dann haben wir eben hier sehr schnell Lösungen aufgezeigt und dann eben gesagt, na, eigentlich müsste man sich das Thema komplett dann ansehen. Wir können jetzt natürlich mit einer Person schon sehr viel machen, aber das setzt natürlich voraus, dann, dass das Team beim Kunden auch die entsprechenden Ressourcen hat und dass eben hier entsprechend mitgehalten werden kann. Durch dieses Projekt sind wir halt eben dazu übergegangen, dass wir jetzt eben doch mehr Komplexität rausgenommen haben. Stärke deine Stärken, ja, also bleib einfach da, verteile die Arbeitsgänge nicht über verschiedene Länder. Das macht eigentlich nur in seltenen Fällen Sinn, sondern fokussiere halt an deinen Kompetenzzentren, lege, was weiß ich, 2, 3 fest und dort müssen dann die Produkte hergestellt werden. Das ist auch ein echter Schwerpunkt bei uns, die Supply Chain.
Wie stark sind diese Experten, die du als Einzelkämpfer oder im Rahmen von Taskforces in Unternehmen entsendest, denn an eure Firma, an eure Gruppe gebunden? Sind das freie Berater, die ihr vermittelt, oder sind die in irgendeiner Form unter Vertrag?
Wir haben ja das Konzept, welches schon im Namen steckt, Excellence, also Excellence und Alliance, also Spitzenleistungen durch eine Allianz von Top-Experten. Und das sind die Top-Experten, die können wir halt nicht anstellen, weil die lassen sich gar nicht mal anstellen. Das sind ehemalige Industriemanager, die ihren Weg gemacht haben, die ihr eigenes kleines Unternehmen aufgebaut haben und sich eben in der Zukunft als eigenständige Unternehmer weiterentwickeln wollen. Dieser Personenkreis arbeitet ja teilweise schon seit Gründung des Unternehmens Excellence mit den Personen zusammen. Die sind handverlesen. Also wir haben jetzt nicht so wie große Interim-Management-Provider Tausende oder Zehntausende von Interim-Managern im Pool. Also bei uns waren es immer so 60, 70. Jetzt müssen wir aufstocken, weil wir auch sehr stark gewachsen sind. Und die haben natürlich die Möglichkeit, auch anderweitig Engagements einzugehen. Und da müssen wir eben immer schauen, dass wir entsprechend qualifizierte Personen im Pool haben. Das ist einmal den eben beschriebenen Prozess und jetzt in der Zukunft auch durch unsere Masterclasses, die wir anbieten, wo dann eben die entsprechenden Personen, die interessiert sind, sich weiter qualifizieren können.
Und jetzt wird es karrieretechnisch interessant für einige unserer Hörer wahrscheinlich, denn in Zukunft der einzige Weg, um in diesen Inner Circle reinzukommen, den du auf die Projekte steppst, ist die sogenannte Engine Room Academy, in der es die Masterclasses gibt. Ja. Was genau verbirgt sich hinter dieser Academy?
Also wir haben gesagt, okay, wie können wir das denn machen? Durch das vorhin beschriebene Projekt bei dem Großkunden, wo wir eben viele Mitarbeiter trainieren, coachen und als Sparringpartner dienen, ist dann auch die Idee entstanden, zu sagen, okay, wir bieten das auch als offenes Seminar an, wobei es kein Seminar ist, sondern es ist wirklich ein Workshop. Sag ich mal, wir machen die Toolbox auf, daher auch Engine Room Academy. Also hier geht es wirklich ans Eingemachte. Hier gibt es natürlich schon viele Anbieter auf dem Markt, aber meiner Wahrnehmung nach wird da aus dem häufig auch selbst verfassten Lehrbuch gelehrt und vorgelesen. Bei uns ist es sehr stark in der Theorie, also beispielsweise Thema Verhandlungstechnik. Ja, wie gehe ich damit um? Was sind so echte Verhandlungstricks, Methoden, Strategien? Das ist schon mal ein ganzer Tag. Dann haben wir auch das Thema Legal natürlich abgedeckt, aber auch mit einem sehr starken Praxisorientierung. Wir steigen ganz tief in die Operations ein, die Themen Einkauf, Supply Chain, Kalkulation. Ja, und dass man einfach dann später, wenn man in Preisverhandlungen mit Kunden geht, auch dann die Kalkulationsmethodik versteht und weiß, worauf man achten muss. Also da steigen wir sehr tief ein in die verschiedenen Themen und das ist, glaube ich, so der große Unterschied. Also wir lehren jetzt nicht, was ist Turnaround und definieren das gemeinsam, sondern wir setzen gewisse Dinge schon voraus und gehen dann eben nochmal eine Ebene tiefer.
Was für Leute werden in der Academy denn ausgebildet und was sind die Zugangsvoraussetzungen?
In der Regel sind es Industriemanager. Wir haben ja vor 4 Monaten, habe ich es das erste Mal in den Mund genommen, das ist den Begriff. Und dann bin ich angesprochen worden und wir haben jetzt schon den ersten Kurs voll im Dezember mit 12 Leuten. Und da kann ich halt sagen, das sind Industriemanager, das sind Banker, 3 Berater, die sehr stark in Transformation und Turnaround drin sind. Und dann auch angestellte Manager, die sich mit dem Gedanken tragen, sich später selbstständig zu machen. Oder sagen, Mensch, da kann ich Input geben in meinem Unternehmen für Transformationsprojekte, die sich einfach so im Rahmen der eigenen Weiterbildung damit beschäftigen.
Du hast explizit gesagt, dass du die Academy zum Rekrutierungs- und Selektionstool für das Ökosystem machen willst. Sprich, wer künftig mitspielen will, muss diese Akademie durchlaufen haben, beziehungsweise dort sourcest du auch die Talente, die für deine Projekte in Frage kommen. Woran erkennst du denn, dass jemand das Zeug zum Restrukturierer oder Transformationsmanager hat?
Ich meine, Tools und so weiter ist ja eine Grundvoraussetzung. Das Entscheidende ist der Mensch selbst. Ist er empathisch? Wie wirkt er auf andere? Wie ist seine Haltung? Passt die zu unserer Haltung? Wie sind so seine Meinungen zu Disziplin? Und wie kann ich im Umgang mit anderen Menschen meine strategischen Ziele verfolgen und auch umsetzen? Extrem wichtiger Faktor ist diese empathische Seite. Und wir greifen halt auf die Academy zurück, weil es auch ein strukturierter Prozess dann für uns. Früher mit Wir hatten in der Vergangenheit so bis 2018, 19 immer so drei Projekte, 20 Leute im Einsatz. Das war überschaubar. Ja. Das habe ich mir dann auch die Zeit genommen, habe dann einzelne Gespräche geführt, war selber dabei, dann in den Onboardings und auch in den Vorbereitungen dazu. Aber das geht jetzt nicht mehr, weil einfach durch diese Zunahme der Projekte, und ich gehe davon aus, dass es so weitergeht, durch die Zunahme dieser Projekte ist es einfach so, dass wir eine gewisse Struktur brauchen, auch zur Absicherung der Qualität. Das ist eben der Grund, dass wir in der Zukunft ab nächsten Jahr nur noch Personen dann aufnehmen, die die Akademie durchlaufen haben.
Dein spezielles Augenmerk liegt ja auch auf den Next-Gen-CEOs, also dem Nachwuchs an Restrukturierern. Gibt es deiner Meinung nach genügend gute Nachwuchssanierer in Deutschland?
Ja, gibt sehr gute. Die Frage ist halt immer, worauf legst du Wert? Bei uns ist ja eine Eingangsvoraussetzung, ist ja Industrieerfahrung. Und zwar in Charge, in Leitungsfunktionen, in Führungsfunktionen und für eine Disziplin, also Einkauf, Entwicklung, Sales, was immer. Und da wird es dann enger. Es gibt natürlich sehr gute Next-Gen-CROs, aber ich sehe halt, häufig kommen die dann aus der Beratung und die würden jetzt bei uns sich schwer tun, weil du im Projekt halt, wie ich es vorhin beschrieben habe, in der Umsetzung direkt mit dem Unternehmen, mit dem Führungsteam zu tun hast und da eben auf entsprechende Erfahrungen zurückgreifen musst, und wenn du die nicht hast, funktioniert es nicht.
Ich glaube, das Thema Next-Gen-CEOs werden wir hier nochmal in Tiefe beleuchten. Wir haben ja hier auch schon ein paar Next-Gen-CEOs gehabt in unserem Podcast, die dich sehr begeistert haben.
Du hast es ja auch gesehen, also das sind schon sehr gute dabei. Ja. Also wenn man das mal Revue passieren lässt, ja, also die haben auch so die richtige Einstellung. Es war schon sehr erfrischend, oder das hast du ja genauso empfunden. Hat richtig Spaß gemacht. Ich habe mich dann teilweise selber gesehen in jungen Jahren. Also es gibt viele.
Und wenn jemand von denen Industrieerfahrung hat oder aufgebaut hat, dann bekommt er ein Angebot, in dein Ökosystem reinzukommen.
Ja, ich glaube, sowas zieht sich dann sowieso an. Ja. Also wenn dann jemand sagt, ich möchte mich irgendwo anschließen, der würde niemals zu einer Strategieberatung gehen, weil er sagt, das ist mal viel zu wenig Execution-driven. Ich glaube, das ergibt sich dann von selbst.
Und damit schließt sich dann der Kreis wieder von der Academy zur Taskforce. Wir reden hier im Podcast darüber. Du lernst die Leute im Podcast kennen. Das ist ein sehr interessantes Ökosystem, das du aufgebaut hast, Rüdiger. Und ich bin sehr dankbar, dass ich in einem kleinen Teil einen bescheidenen Beitrag leisten darf.
Nee, du bist ein ganz wichtiger Teil, weil du machst es extrem professionell. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hätte es nur mit dir gemacht, weil ich einfach diese wirtschaftsjournalistische Expertise nicht habe. Ja, und dann auch weiterer Punkt, das Menschliche, das harmoniert halt sehr gut. Ich erinnere mich noch sehr gut, als du dich selbstständig gemacht hast und ich habe dich dann sofort angeschrieben, dir sowas vorstellen könntest, und wir haben uns getroffen und dann ging es eigentlich relativ schnell los. Warum? Ja, weil das Menschliche auch gepasst hat.
Danke für die Blumen, Rüdiger. Genau, da machen wir weiter. Gilt natürlich auch für alle da draußen, wer Lust hat, mal bei unserem Podcast dabei zu sein. Jederzeit gerne eine Nachricht an Rüdiger oder mich. Dasselbe gilt natürlich, wer mal an die Masterclass gehen will oder sich generell mal mit Rüdiger austauschen will über das Ökosystem. Unsere Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes und wir sind, wie Sie merken, offen für jeden Austausch, um dieses Ökosystem noch weiter in Sprung zu bringen. Für heute soll es aber mal gewesen sein. Rüdiger, ich danke dir für die kleine Education-Runde heute in das Turnaround-Ökosystem.
Ja, ich danke dir. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte die Inhalte vermitteln, sodass es verständlich ist. Ich glaube, es ist nicht per Zufall entstanden, sondern ich habe das schon immer im Kopf gehabt. Aber so Turnaround, der Start mit dem Podcast, war eigentlich der Start, um den Kreis zu schlagen und das entsprechend zu entwickeln.
Ja, dann liegt der Ball jetzt wieder bei mir, die nächsten spannenden Themen zu finden für unseren Podcast. Also rufen Sie an. Sie merken, wie streng Rüdiger ist. Ich muss also auch liefern. In diesem Sinne sage ich für heute adieu. Das war eine etwas andere Ausgabe unseres Podcasts Turnaround. Aber ich glaube, für den einen oder anderen nicht uninteressant, gerade mit Blick auf Karriere, Fortbildung und auch vielleicht das Wegräumen von Steinen in der eigenen Organisation. Wir danken für Ihr Interesse. Bleiben Sie uns gewogen und vielleicht begegnen wir uns demnächst ja mal an der einen oder anderen Stelle des Turnaround-Ökosystems. Bis zum nächsten Mal. Turnaround aus. Initiator Rüdiger Tippe, Ex-Alliance Management Partners. Moderation und Host Michael Hetzstück, Aurora Stories. Und unser Titelsong ist Separate Ways von Journey.